Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch, das Johannesevangelium. In diesem Quartal werden wir uns mit einem anderen, fein gearbeiteten Meisterwerk befassen. Dieses Werk ist weder das Ergebnis eines Pinsels auf einer Leinwand, noch ein präzise gerahmtes Foto oder ein gekonnt gewebter Teppich. Vielmehr ist es das Wort Gottes, wie es im Johannesevangelium kunstvoll zum Ausdruck kommt. Viel Freude beim Zuhören und Gottes Segen.
Zum dritten Mal beschäftigen wir uns mit dem Johannesevangelium. Nachdem wir die letzten zwei Wochen etwas in die Thematik der verschiedenen Zeichen eingestiegen sind und was sie bei den Zuhörern oder Zuschauern Jesu bewirkt haben, wollen wir uns diesmal wirklich mit dem Anfang des Evangeliums beschäftigen. Und ich freue mich, dass ich das gemeinsam mit meinen Gesprächsgästen tun darf, Luise, Jutta und Yvonne. Zu Anfang möchte ich ein Gebet sprechen. Lieber Vater im Himmel, Herr Jesus Christus, wir beschäftigen uns heute wahrscheinlich mit den tiefgründigsten Worten der gesamten Heiligen Schrift. Wir wollen das mit ganz viel Demut tun, mit dem Wissen um unsere Begrenztheit und bitten dich einfach darum, dass du uns durch deinen Heiligen Geist auch wirklich erleuchtete Augen des Herzens schenkst, dass wir das sehen und auch auf den Punkt bringen können, was dir wichtig ist. Dafür danke ich im Namen Jesu. Amen.
Amen.
Ja, bevor wir den Text lesen, habe ich eine Frage an euch. Wo oder wann kommt ihr denn mit eurem Verstand an Grenzen?
Ein Beispiel ist die Astronomie und die Größenordnungen, die man sich einfach überhaupt nicht mehr vorstellen kann, wenn von Lichtjahren und oder auch Zeiträume können das sein, Millionen von Jahren oder so. Das sind einfach, es übersteigt dann den Horizont.
Wahnsinn, ja. Wenn ich dann noch Jesaja 40 dazu nehme, ja, Gott kennt jeden Einzelnen mit Namen und führt die alle und hat das alles in der Hand, kann ich mir gar nicht vorstellen, ne? Ja.
Ich denke an früher, als ich Abi gemacht habe. Ich habe sehr gern Philosophie gehabt. Ich habe dann sogar Zusatzkurse belegt in Philosophie. Und wenn man dann die Philosophen so liest, Hegel, Kant, Kierkegaard, Fichte, da muss ich sagen, da ist man dann auch manchmal an seine Grenzen gekommen zum Mitdenken. Mhm. Einfach, das verselbstständigt sich dann auch in eine Richtung, und das bedeutet das und das bedeutet das. Und da kommt man dann auch an seine Grenzen, mal rein von dem Philosophischen und Menschlichen. Mhm.
Ja, genau. Ich meine, mit dem Abschnitt, mit dem wir heute zu tun haben, von Johannes geschrieben, dem Jünger Jesu, Fischer, ein sehr einfaches Griechisch von der Grammatik her, aber von der Inhaltstiefe her unheimlich tief. Wahrscheinlich, hätte es fast gesagt, der Mensch, der am nächsten an Jesus dran gewesen ist, ja, vielleicht, kann man so sagen, der Jahrzehnte über Jesus nachgedacht hat, es reflektiert hat, was er mit ihm erlebt hat und dann einfach gegen Ende seines Lebens das nochmal in dieses Evangelium gegossen hat. Und das ist alles so verdichtet hier, ja, dass das also unglaublich ist. Ja. Also wir sind auf ganz heiligem Boden hier, wenn wir das lesen. Und ich möchte aber wirklich alle 18 Verse am Stück lesen, dass wir das im Zusammenhang haben. Vielleicht können wir uns das aufteilen, dass jeder von euch 6 Verse liest. Luise, würdest du mal beginnen?
Mhm. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat's nicht ergriffen. Es war ein Mensch von Gott gesandt, der hieß Johannes.
Der kam zum Zeugnis, um von dem Licht zu zeugen, damit sie alle durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht, sondern er sollte zeugen von dem Licht. Das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben.
Welche nicht von dem Geblüt, noch von dem Willen des Fleisches, noch von dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes zeugt von ihm, ruft und spricht: Dieser war es, von dem ich gesagt habe, nach mir wird kommen, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Und von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn uns verkündet.
Dankeschön. Mal so überblicksmäßig gefragt, was an diesem Abschnitt könnt ihr logisch nicht nachvollziehen?
Dass einerseits von einem Wort die Rede ist, wo wir ja ein Konzept haben, was ein Wort ist. Und dann heißt es, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Mhm. Ja, das ist eigenartig, wenn wir es jetzt nur rein menschlich betrachten.
Mhm. Genau.
Also ich meine, wenn es jemand liest, der kein Vorwissen hat, dann gibt es da viele Dinge drinnen, die er wahrscheinlich mit dem normalen Verständnis, das wir in unserer heutigen Zeit haben, das man nicht begreifen kann. Also warum, wenn er ins Eigentum kommt, wird er nicht aufgenommen und so weiter. Ja? Also da sind mehrere Dinge drinnen, wo es Vorwissen braucht.
Und auch das Wort war bei Gott und es war Gott. Also
richtig,
ganz genau. Wie kann etwas bei sein und gleichzeitig dann identisch sein?
Ja, ganz genau. Ja, also wenn ich sage, so der Esel ist im Haus und der Esel ist das Haus.
Ja.
Das beißt sich, also das passt nicht. Das geht eigentlich nicht. Also von dem her schon im ersten Satz gleich stolpern wir darüber und sagen, was ist das jetzt?
Ja, das ist so verwoben und komplex zugleich. So, ja, das übersteigt eigentlich wirklich unsere Dimension. Genauso, obwohl das jetzt hier nicht ganz so dasteht, aber nichts ist, alles ist geschaffen. Also es so, Gott war immer da. Dieses immer da, kein Anfang, kein Ende, finde ich auch eigentlich unbegreiflich. Das ist, wie geht das? Wir haben ja immer die berühmte Frage, gab es zuerst das Huhn oder das Ei?
Ja.
Also irgendwo muss es einen Anfang oder gegeben haben. Und es ist immer da, ist für mich genauso nicht begreiflich.
Genau, also kein Urknall. Ja, manche sagen ja, das ist der älteste Vers der Bibel, noch vor 1. Mose 1, Vers 1. Denn ja, da steht am Anfang, schuf Gott.
Gut, da war Gott
steht,
schon.
Ja. Er war, das war schon im Anfang. Ja. Genau. Also bevor er was geschaffen, was gemacht hat, war er. Ja, das Wort war. Das ist so die erste Aussage hier, wahrscheinlich die älteste Aussage der Bibel. Und natürlich, wenn wir jetzt weiterlesen, ja, und du hast es ja schon gesagt, Luise, hier, das Wort wurde Fleisch, ja. Wir merken dann irgendwann später halt, oh, der redet über Jesus ja eigentlich hier, ja. Vers 17 erwähnt es dann auch dann, ja. Aber warum bezeichnet Johannes jetzt hier Jesus als Wort oder als Logos, ja, ich meine, wir haben schon gesagt, logisch, was ist logisch, unlogisch hier, ja, für uns ja auch ein ganz wichtiger griechischer Begriff, eigentlich in fast jeder Wissenschaft, Biologie, Geologie, überall steckt dieses Logie drin, ja, die Lehre von, aber was haben die Zuhörer damals, was haben sie damit verbunden, ja, das Wort Logos?
Ich finde es bemerkenswert, dass er das macht, dass er hier einen Begriff verwendet, der schon besetzt ist zur damaligen Zeit. Also wo man eigentlich das als vielleicht eher etwas Abstraktes verstanden hat, diesen Gedanken oder diesen Weltgeist oder was auch immer, was die Welt irgendwo ausmacht oder das, was zwischen der unsichtbaren Ideenwelt und der Realität vermittelt. Also da gab es ja verschiedene Ideen. Und ich finde es gefährlich, wenn man ein Wort nimmt, was die Gesellschaft schon anders besetzt hat und dann man selber aber vielleicht etwas Geistliches damit meint. Das würde ich vielleicht gar nicht unbedingt machen, aber ich finde es interessant, dass Johannes das hier macht. Obwohl er, wie du gesagt hast, ja eigentlich vielleicht sogar ein einfacher Fischer von der Herkunft ist, hat er sich jetzt reingedacht in die Philosophien seiner Zeit? Also das wäre für mich eine interessante Frage, wie sich sein Leben weiterentwickelt hat, dass er jetzt so einen Begriff hier verwendet.
Also dass die Leute vielleicht erstmal denken, ja, kenne ich schon, ja, weiß ich, was er meint. Und dann aber vielleicht sogar noch mehr, als wir heute drüber stolpert, wenn dann irgendwie steht, das Wort wurde Fleisch. Wie bitte? Ja, also was ist das denn jetzt? Ja, also das ist so wirklich so dieses total den Boden unter den Füßen wegziehen.
Ja, auf der anderen Seite, also mir kommt, wir haben ja schon gesagt, da gibt es eine Verbindung zur Schöpfung, ja, im Anfang. Und mir kommt so vor, das ist der Inbegriff der Schöpfung. Denn es fängt an mit, und Gott sprach.
Ja.
Und das Wort hat alles gemacht, was es gibt. Es war das Wort, was man hier auf der Erde wahrgenommen hat als erstes. Ja? Bevor das Licht kam, war das Wort, das gesagt hat, es werde Licht.
Ja.
Und so finde ich das schon total stimmig, dass er das so einführt und sagt, im Anfang war das Wort. Gott war auf dieser Welt oder im Universum sprechend präsent. Ja?
Also Gott hat geschaffen, aber wodurch, wie hat er es gemacht? Genau. Er hat gesprochen. Ja. Mhm. Er spricht und wenn er spricht, so geschieht's.
Genau.
Das heißt, Gottes Worte sind nicht Schall und Rauch, sondern sie bewirken was. Ja, das wird sichtbar, greifbar, materiell spannend.
Und es sind doch keine Buchstaben, weil es war alles nur mündlich. Ja? Es war gesprochen. Es ist so aktiv, es ist so, so mächtig, so allmächtig.
Also ich finde eine Sache noch interessant, das Wort. Wir verbinden das ja mit der Bibel, sage ich mal, Gottes Offenbarung. Und die Offenbarung ist ein Zusammenspiel aus dem Göttlichen, wo Gott uns etwas mitteilen will, aber in einer Art menschlichen Gestalt, in einem Buch oder durch menschliche Propheten. Es wird irgendwie inkarniert, das, was Gott offenbaren möchte. Mhm. Und da sehe ich eine Gemeinsamkeit zwischen Jesus und der Wortoffenbarung, die wir jetzt hier im Buch vor uns haben, weil auch Jesus inkarniert ist. In einem menschlichen Körper auch und gleichzeitig eben ganz Gott und ganz Mensch.
Ja, genau, ist für die Bibel auch eben göttliches und menschliches. Das ist ein sehr guter Vergleich. Mhm. Ja. Ich meine, jetzt, ihr habt es ja schon angesprochen, dieser logische Widerspruch hier eigentlich. Jetzt frage ich euch das einfach nochmal, wie kann das Wort gleichzeitig bei Gott sein und Gott sein? Ja, wie soll das funktionieren?
Also ich möchte noch was sagen, das wollte ich vorher schon sagen. Im Vers 10 haben wir sowas Ähnliches noch einmal, ja? Er war in der Welt, aber die Welt ist durch ihn gemacht und die Welt erkannte ihn nicht. Es ist genau dasselbe.
Und Vers 18, Vers 18, niemand hat Gott je gesehen, der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist.
Ja.
Gibt nicht jede Übersetzung so wieder. Es ist auch schon wieder. Mhm. Also dreimal eigentlich.
Ja.
Aber für mich ist das hier auch ein ganz großer Beweis für die Dreieinigkeit. Dafür, dass Gott aus mehreren Personen besteht und trotzdem alle Gott sind. Zusammen.
Das sprengt unseren Verstand. Ja. Das ist einfach so, wie die Bibel das eben darstellt hier. Ja. Ohne das Wort Dreieinigkeit zu verwenden, aber dieses Konzept, das schimmert hier so durch. Mhm. Ja. Bisschen später in Johannes kommt dann eben auch noch der Geist dazu, ja, der hier am Anfang jetzt vielleicht noch nicht so präsent ist, aber später auch noch kommt.
Mhm. Ja, dieser Vers stellt ja einige auch Herausforderungen, dass sie dann sagen, ja, das Wort war ein Gott vielleicht oder so, dass man das irgendwie entschärft, aber man kommt vom Griechischen da nicht wirklich raus. Es ist wirklich so da. Und wenn ich dieses Thema der Gottheit jemandem erkläre, zum Beispiel in Bibelstunden, dann lese ich auch immer diese ersten drei Verse mit anderen zusammen. Und dann nochmal Vers 14 dazu. Und wenn man dann eben zurückgeht und sagt, ja, das Wort wurde Fleisch, wir sahen seine Herrlichkeit, der Sohn, das ist so eindeutig. Und wenn ich dann zurückgehe in diese ersten drei Verse und mir das mal, am Anfang war Christus, Christus war bei Gott und Christus war Gott.
Ja.
Mhm.
Alles wurde durch Christus gemacht und ohne Christus ist nichts gemacht, was gemacht ist. In Christus war das Leben. Also das ist dann so eindeutig, dass diese Göttlichkeit Jesu, ich finde, wenig Bibeltexte, die das so in dieser Dichte und Direktheit haben wie hier.
Hm. Und eben auch, dass er wirklich der Schöpfer ist. Ja, also im Alten Testament könnte man sagen, ja, Gott Vater. Aber hier wird ganz klar deutlich, dass Jesus genauso wie der Vater auch Schöpfer ist. Ja, also er ist da voll beteiligt, voll dabei gewesen. Ja.
Und ich finde es auch schön, dass in diesem Abschnitt es ist alles einmal wiederholt. Das, es ist so wie unterstrichen und fett gedruckt, ja, bei uns heute. Also zuerst steht, im Anfang war das Wort, Vers 2 steht wieder, dasselbe war im Anfang bei Gott. Ja, das Wort war bei Gott, also nochmal, Gott war das Wort und durch Vers 3 wird das auch nochmal bekräftigt, weil Gott der Schöpfer ist, ja, also ist das Wort auch der Schöpfer. Ich finde das schon sehr spannend.
Ja, dass man es nicht so leicht überliest.
Genau.
Ja, man soll da dran hängen bleiben halt, ja, durch diese Wiederholung.
Ich finde auch dieses, Entschuldigung, es spielt ja wirklich an auf den Anfang der ganzen Bibel. Mhm. Im Anfang, also am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, sagen wir so. Und man hat irgendwie das Gefühl, jetzt kommt wieder so etwas Monumentales. Und das unterscheidet sich ja dadurch auch von den anderen Evangelien, die einfach einsteigen, wie das so gewesen ist. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, er hat das später geschrieben, weil er vielleicht der Jüngste war von den Jüngern, dass er einfach nochmal das richtig, das Theologische rausstreicht und jetzt wie eine neue Schöpfungsanfang, einen neuen Anfang hier gibt nochmal, der etwas vielleicht ebenso Entscheidendes zu sagen hat wie der Anfang der ganzen Bibel.
Ja. Und der erste Schöpfungstag eben bestand darin, dass Gott sagte, es werde Licht. Mhm. Ja, und was kommt jetzt hier als nächstes?
Das Licht.
Das Licht. Ja. Interessant, ja. Und das Spannende ist aber, das Licht ist auch nicht irgendwie nur so eine, sag ich mal, abstrakte Helligkeit, sondern das Licht wird hier personifiziert. Mhm. Was bedeutet es jetzt, dass Jesus personifiziertes Licht ist?
Zumindest bildet es einen ganz starken Kontrast zur griechischen Götterauffassung, wo die Götter keine Gefühle haben, wo sie unveränderlich fast wie ein bisschen maschinell wirken. Und hier dieser persönliche Gott, der Mensch wird, der sich selbst dann hingibt und so weiter. Also Dinge, die eigentlich damals oft unpersönlich gesehen wurden, wie das Wort, das Licht, werden hier zu einem, mit einem persönlichen Gott verbunden.
Hm. Licht hat ähnliche Eigenschaften wie das Wort. Das Wort ist hörbar, aber es wird gesprochen und es ist einfach da. Die Wellen breiten sich aus. Und so ist das beim Licht auch. Du brauchst die Finsternis oder du kannst die Finsternis eigentlich gar nicht vertreiben. Du brauchst nur ein Licht anzünden und die Finsternis ist weg, automatisch. Ja? Deswegen finde ich den Vers 5 so interessant auch. Ja? Das Licht scheint in der Finsternis. Eigentlich ist dann die Finsternis weg. Aber hier steht, die Finsternis hat es nicht ergriffen.
Wir sagen ja, wo Licht ist, da ist auch Schatten. Ja. Das ist so ein bisschen so diese irdische Perspektive von Licht. Ja, bei Gott ja nicht so. Auch wenn wir nochmal...
Aber nur, wenn was im Weg steht.
Wenn was im Weg steht, ja, du hast recht. Ja, genau. Aber es steht irgendwie, sobald ich da bin, stehe ich irgendwie im Weg. So, ja. Also das ist halt so das Problem. Ja. Wenn ich nicht durchscheinend bin, sozusagen, dann stehe ich im Weg. Ja. Ja. Und ich stehe immer im Weg als Mensch. Ja. Also das ist so die Krux an der Stelle. Bis halt auf der neuen Erde, ne, wo Johannes eben auch schreibt, dass es keine Nacht mehr gibt, ja, weil Gott selber eben dieses Licht ist, der was erleuchtet. Da kommt nochmal dieses gleiche Wort vor, was auch hier vorkommt, ja, spannenderweise auch in Offenbarung 18, Vers 1, ja, dieser Engel, der erleuchtet, ja. Also es heißt, bei Johannes viermal, ja, dreimal eben in Offenbarung und einmal hier, ja, dieses Erleuchten. Welche Assoziation habt ihr spontan mit Licht? Ja, also so.
Positives.
Positives auf jeden Fall, ja, okay.
Auf jeden Fall. Mhm. Irgendwie was Befreiendes.
Aha.
Was Schönes.
So, wenn man so durch den Tunnel durchfährt, so im Urlaub vielleicht mal so 5-6 Kilometer dunkel, ne, und dann kommt dieser Lichtschein, oh, man hat es geschafft, man kommt wieder raus, beispielsweise, ne.
Es erweckt einen auch. Man wird ja wach morgens auch, einfach weil es hell wird.
Ja.
Es hat was zu tun mit eben Beginn, mit kraftvollem Tagesanfang.
Licht, genauso wie das Wort, hat für mich was Aktives. Gott spricht und wird aktiv im Sprechen. Er offenbart sich uns auch durch das sein Reden. Er will was von sich preisgeben. Er will mit uns in Kontakt treten. Und Licht ist für mich auch was Aktives eigentlich. Es erweckt meine Lebensgeister. Es aktiviert mich. Es ist was Positives und es lässt was wachsen und entstehen. Ohne Licht kann nichts wachsen. Würde nichts genau. wachsen und gedeihen. Licht ist genauso, gehört zum Leben.
Ja,
und lebenswichtig. Ja. Wir haben das in unserer Sprache auch. Er hat das Licht der Welt erblickt. Ja, also das ist so, stimmt. Wenn man geboren wird, geht das Licht auf, sage ich mal. Und wenn man stirbt und das Leben aushaucht, dann erlischt das Licht auch. Das hat schon was.
Licht und Leben liegt ganz eng beisammen. Und das hier haben wir hier auch. Ja, das richtig, genau.
Es gibt auch diese Wendung, etwas kommt ans Licht. Denn im Licht kann es keine Geheimnisse geben oder es ist alles auch so transparent. Das heißt, Licht hat auch irgendwie was mit Wahrheit zu tun. Mit oder, Klarheit.
Oder jetzt geht dir endlich mal das Licht auf. Das heißt auch mit Erkenntnis. Jetzt hast du es begriffen.
Genau, also ihr seid ja ganz positiv unterwegs. Aber Licht blendet ja auch beispielsweise.
Ja, könnte man jetzt auch sagen, manche, also wir sehen ja davon aus bei der Wiederkunft, dass manche diese Herrlichkeit Gottes jetzt nicht mit Freuden sehen, sondern sie fast nicht ertragen wollen oder so. Ja. Licht hat auch diese Komponente, dass sie blenden, dass es blenden kann oder stören kann, wenn man gerne im Dunkeln sein möchte.
Ja, Mose verhängt seine Herrlichkeit, sein Licht sozusagen. Genau.
Aber da ist dann eben, gut, bei Mose ist das was anderes. Er hat so gestrahlt, weil er mit Gott zusammen war. Aber dass es die anderen gestört hat, ich habe gerade überlegt, wann verdunkelt man das Zimmer, wenn man krank ist? Es gibt Tage, wo man nicht so viel Licht aushält, aber dann ist eben was nicht in Ordnung. Aber normalerweise freuen wir uns über das Licht und sind froh, wenn die Sonne aufgeht. Und wie viele Leute müssen ganz viel Urlaub in sonnenreichen Gebieten machen, damit sie die nebelreichen Wintertage durchhalten, Also
vitalisieren.
Ja.
Also jetzt könnte man sagen, alles ganz, ganz positiv. Ja. Und trotzdem, Yvonne, du hast es ja schon gesagt, Vers 5, die Finsternis hat es nicht ergriffen. Moment mal. Ja. Und dann gibt es noch mehr Verse, die dann kommen hier, dieses die Welt erkannte ihn nicht. Oder eben dann in Vers 10, in Vers 11, die Seine nahmen ihn nicht auf. Dreimal hier, obwohl das alles so bombastisch ist, so positiv, die göttliche Herrlichkeit, seine Schöpfermacht. Und ich habe mich da so gefragt, warum ist Gott nicht erfolgreicher? Warum passiert das so? Bis hin, es hat eine Steigerung eigentlich, kann man fast sagen, bis hin zu Designen. Also da ist nicht irgendjemand angesprochen, sondern eigentlich diejenigen, die zu ihm gehören, die ihn kennen.
Aber das zeigt ja, für mich zeigt es Gottes Charakter. Er tut niemanden drücken, schieben, schubsen. Er wirbt sanft, würde ich sagen. Er kann sich mächtig offenbaren, aber wenn wir nicht wollen, wenn wir nicht drauf eingehen, wenn wir ablocken, und ich denke an Pharao, was hat der alles gesehen, an was für Wundern, und trotzdem hat er nicht eingelenkt oder hat gesagt, es gibt so einen Gott, und das respektiert Gott, und da habe ich größten Respekt vor Gott, dass er uns respektiert mit unserem freien Willen. Dieser freie Wille ist für ihn ganz wichtig. Und was ist der freie Wille? Ist eigentlich auch ein Grundelement von Liebe. Und wir erleben hier in all seiner Allmacht und Offenbarung Licht, das Wort, Leben, dass er trotzdem sagt, der freie Wille, das gehört dazu und den respektiere ich. Und wenn ihr mir das so entgegenbringt, eure Entscheidung, dann werde ich das, ich sag mal, hinnehmen. Mit viel Weh und Traurigkeit.
Gleichzeitig ist ja das, was hier steht, noch nicht das letzte Wort, sondern das Buch Johannes wurde ja auch mit einem Grund geschrieben, dass Menschen das lesen und dann nicht mehr zu denen gehören, die ihn nicht erkennen, die ihn nicht annehmen, sondern zu denen werden die Macht bekommen, Gottes Kinder zu werden und an seinen Namen glauben. Das ist so das Ziel, wird am Anfang und am Ende vom Johannes ja auch bekräftigt. Und wenn man das liest, das erste Kapitel, dann denkt man auch, das ist ja unfassbar. Der Schöpfer der Welt, der kommt zu uns und dann nehmen wir ihn nicht auf. Dann erkennen wir ihn nicht. Also wenn man das jetzt hier so liest, ist es ja völlig unverständlich. Und das ist, glaube ich, auch das Ziel, dass Johannes das so aufgebaut hat, so geschrieben hat und auch diesen kosmischen Beginn praktisch hat. Und dann führt er hin zu uns. Und jeder muss sich fragen, warum glaube ich nicht? Warum werde ich nicht ein Kind Gottes? Warum schließe ich mich hier nicht der Seite des Lichts an?
Das heißt, ganz am Anfang steckt schon dieser Appell zur Entscheidung drin, der sich dann eigentlich so durch das ganze Johannesevangelium durchzieht. Man hat immer beides. Schon ganz früh diese Konfrontation. Licht und Schatten. Schon in Kapitel 2 kommt diese Tempelaustreibung. Und immer hast du Menschen auf beiden Seiten. Die Leute, die die Herrlichkeit Jesu sehen und glauben und die, die trotzdem nicht glauben. Ja, beides. Und der Leser muss sich dann fragen, okay, welche Entscheidung treffe ich? Was mache ich mit dem Licht, das ich jetzt hier sehe, das ich jetzt bekomme? Aber ich bin frei. Ja, also das ist meine Entscheidung.
Und ich möchte noch eins zufügen. Ich finde, die Freiheit kommt hier raus, ja, der freie Wille. Aber auch, wie sehr sich Gott wünscht, dass wir uns doch fürs Licht entscheiden. Denn er lässt es einfach nicht nur so stehen und sagt, du bist frei zu entscheiden, sondern Vers 6, er schickt noch einen Menschen, den Johannes. Vers 7, damit sie alle durch ihn glaubten. Und so geht schon mal los. Ja? Das heißt, er macht aktiv was, um uns zu helfen, zu glauben. Und Vers 12, diese Entscheidung zu treffen, ihn aufzunehmen. Und dann gibt er sogar Macht. Ja? Aber es bleibt trotzdem unsere freie Entscheidung, aber es ist ihm nicht egal.
Ja, also Gott macht es uns nicht leicht, uns gegen ihn zu entscheiden. Das muss man ganz klar sagen. Ja.
Und der Sohn verkündigt sogar noch, wie Gott ist. Das wird in Vers 18 hier deutlich. Mhm. Mhm.
Aber dann frage ich mich wirklich, warum tun wir uns so schwer? Warum tun wir uns so schwer? Warum, was ist es dann, wenn er es uns so leicht macht? Warum tun wir uns so schwer, das an Gott zu glauben, das anzunehmen? Oder auch anzunehmen, was er für uns getan hat.
Ja, aber
das bleibt ein Geheimnis eigentlich.
Habt ihr, ich hätte dich fast gefragt, hättet ihr da eine Antwort aus dem Johannesevangelium, ne, aus den Geschichten, den Begegnungen, die aufgeschrieben sind? Ja, kann man da vielleicht was ableiten?
Sag mal. Der Rest des Buches hat schon ziemlich viele Auseinandersetzungen von Jesus und den Eliten seiner Zeit. Und da sieht man dann vielleicht schon, an welchen Punkten er auch angeeckt ist, also sein göttlicher Anspruch und so. Das wird einfach hier am Anfang noch nicht so deutlich, weil am Anfang es einfach so ist, wie als wenn man den, eben die Schöpfung sieht. Und die, es ist auch so universal. Das ist mir aufgefallen hier im ersten Kapitel, dass nicht vom Volk Israel speziell die Rede ist, sondern irgendwo so universal die ganze Menschheit. Der Fokus wird so geweitet. Da geht es einfach nur um Gott und uns. Und erst im Rest des Johannes-Evangeliums kommen dann diese ganzen menschlichen Konflikte und die Religionsparteien und diese Kompliziertheiten hinein. Hier ist alles noch ganz einfach und klar.
Und trotzdem kommen wir an unsere Grenzen, gell? Das ist
und, und trotzdem ist es halt schon vorweggenommen halt. Die Seinen nahmen ihn nicht auf. Ja, das ist so dieses, wenn man sich denkt, genau, warum gibt es überhaupt die Finsternis? Ähnlich wie in 1. Mose 2, wo Gott auf einmal sagt, dieser Baum hat einen Namen, der heißt Erkenntnis des Guten und des Bösen. Moment mal, was gut ist, weiß ich. Ja, alles ist gut, 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 sehr gut. Ja, aber böse, böse, was ist das? Wo kommt es her? Ja, also da entsteht sofort die Frage hier auch, Finsternis, ja, warum Finsternis? Warum nehmen die es nicht auf? Und letztendlich wird es dann im Fortlauf des Evangeliums dann eben deutlicher dann, ja, woran es liegt.
Jetzt noch einmal zurück, du hast ja gefragt, ob das irgendwo steht, ja. Warum wir uns so schwer tun? Ich finde auch Johannes 3 schon vorweggenommen im Vers 13, ja, dieses aus Gott geboren, von Gott geboren, wo ein ganzes oder ein halbes Kapitel es darum geht, wie das funktioniert. Und ich frage mich, ob wir uns so schwer tun, weil wir diese Macht, die er uns geben möchte, nicht in Anspruch nehmen. Es ist ja eine Sache, dass er das alles bereitstellt. Er sagt, wenn du dich für mich entscheidest, ich gebe dir die Macht. Aber die Frage ist, nehmen wir die voll und ganz an? Und sind wir voll und ganz aus Gott geboren? Ja?
Vers 9 ist da auch interessant, dass alle Menschen durch das Licht erleuchtet werden und danach wird gesagt, aber nicht alle nehmen ihn an. Genau. Das heißt, jeder hätte eigentlich die Möglichkeit, sich vom Licht erleuchten zu lassen.
Genau.
Ja, und die, die es nicht angenommen haben oder annehmen, geht es denen so gut, dass sie es nicht brauchen? Was ist die Ursache?
Also ich glaube, Yvonne, wenn du das jetzt auch gerade Johannes 3 so ansprichst, dann kommt ja so diese Reaktion von Nikodemus. Was?
Ja, genau.
Wieder zurück? Ja. In den Bauch der Mutter? Nochmal von vorne anfangen? Mhm. Ja, ich bin doch schon so weit. Mhm. Ja, und da höre ich schon so ein Stück weit raus, dieses, ich muss nochmal so weit runter. Mhm. Ja, und da schwingt ja so der menschliche Stolz mit.
Mhm. Ja. Kapitel 9 auch, diese Blindheitsdebatte.
Genau. Ja, richtig.
Ja, haben wir von Jesus als blind, ne? Manche angeschaut werden, benannt werden.
Und dann dieser Blindgeborene, der praktisch den dann den Spiegel vorhält und so, ja, und das ist ja peinlich, ja. Du bist in Sünden geboren und lehrst uns. Mhm. Ja, also dieses einfach, dieses Nein, ja, das, und
also da steckt Stolz, also Stolz ganz viel.
Mhm. Ja, und genau. Der bindet aber dann unsere Augen. So dass wir, ich habe jetzt gerade nochmal geschaut, Vers 14, ja? Hier schreibt er, wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater. Aber manche erkennen das nicht. Mhm. Eben sehen und sehen es doch nicht, weil der Stolz uns dann verblendet.
Mhm. Und wer war auch stolz?
Ja.
Das wissen wir aus der Geschichte.
Ja.
Also Stolz nicht zu unterschätzen.
Das ist der Punkt, richtig. Ja.
Und ich glaube, aber jetzt schaue ich wieder in Vers 15, ja, weil das finde ich auch ganz schön. Johannes sagt, nach mir wird kommen, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Wieder sowas, was eigentlich linear nicht funktioniert, ja. Dass nach mir wer kommt, der schon vorher da war. Aber ich glaube, wenn wir das erkennen, und vielleicht ist es ihm deshalb auch so wichtig, so wie er beginnt, wenn wir wissen, wer Gott ist, dann geht aller Stolz weg. Wenn ich weiß, ich habe einen Anfang, ich bin begrenzt, er hat keinen Anfang. Mhm. Und so weiter. Wenn ich etwas sage, ist es nicht auf einmal da. Mhm. Aber er hat das, ja. Wenn ich erkenne, wie Gott ist, dann werde ich ganz klein als Mensch.
Ja, genau.
Die Zeitlosigkeit, diese Unendlichkeit, die kommt ja später dann auch nochmal vor, so ehe Abraham war, bin
genau.
ich.
Genau.
Du hast schon gesagt, am Anfang war das Wort. Und wir wissen ja, dass auch dieser Gottesname damit zu tun hat, ich bin, der ich bin, ich werde sein, der ich sein werde. In der Offenbarung dann, der da ist und der da war und der da kommt. Also dieser ewig Seiende wird auch hier betont. Und das ist ja so ein Kernmerkmal eigentlich auch von Gott. Und das macht vielleicht diesen Eindruck, auch wenn man das liest, ähnlich wie die Betrachtung des Weltalls, dass man sich auf einmal ganz klein fühlt.
Ja. Aber auch gerne klein irgendwie, wenn man es mal
klein.
Erkannt hat.
Geborgen klein vielleicht.
Genau, genau. Gerne, geborgen, klein, wissend. Mhm. Das ist eine gute Abhängigkeit.
Mhm. Ja, so ist es.
Ja, weil er den Durchblick hat.
Mhm. Ich möchte den Vers 14 noch mal ein bisschen unter die Lupe nehmen, so bevor wir zum Ende kommen müssen, weil das einfach so ein entscheidender Vers ist. Ja, dieses, das Wort wurde Fleisch, ja, er sagt ja nicht, dass er wurde Mensch oder so, das wurde Fleisch. Warum sagt er das? Was steckt da drin in diesem Begriff?
Wie sehr er sich erniedrigt hat, Entschuldigung. Ja.
In der Bibel haben wir ja manchmal diesen Kontrast zwischen Geist und Fleisch, der gezeigt wird. Mhm. Das eine, das sich am Göttlichen orientiert und Fleisch einfach das Irdische. Mhm. Muss nicht immer was Negativ-Irdisches sein, aber es ist das Vergängliche.
Ja. Ganz genau. Ja, alles Fleisch ist wie Gras. Ja, ja, also das heißt, dieser große Schöpfer, dieser unfassbare Ewigseiende, der wird ganz Mensch. Ja, also dieser ganz Gott, 100% Gott, wird ganz 100% Mensch. Ja, und wohnte unter uns. Ja, zeltete, steht ja eigentlich.
Ja.
Ja, zeltete unter uns, was natürlich eine Anspielung ist.
Aufs Heiligtum?
Aufs Heiligtum, ganz genau, richtig, ja.
Darf ich noch was sagen?
Gerne.
Ist auch interessant, dass hier nicht steht, und das Licht ward Fleisch und wohnte unter uns. Sondern ich habe gerade überlegt, der Johannes hat das ja auch erlebt, dass wenn Jesus gesagt hat, Mund, tu dich auf, dann hat der vorher stumm war, der hat gesprochen. Mhm. Oder wenn er sagt, Auge, mach auf, ja, dann war der Blinde sehend. Er hat die Kraft des Wortes erlebt bei Jesus. Das heißt, das Wort war zwar Fleisch, aber trotzdem hat man das noch gemerkt, dass da 100% Gott und 100% Mensch zusammen waren.
Und deswegen schreibt er, wir sahen seine Herrlichkeit. Ja, voller Gnade und Wahrheit. Vers 16 nochmal, von seiner Fülle haben wir genommen, Gnade um Gnade. Was haben Johannes und seine Freunde an Herrlichkeit gesehen?
Viel.
Diese Verklärung zum Beispiel, wo nur die drei von Jesus mitgenommen wurden und wo sie dann tatsächlich Jesus so in dieser Herrlichkeit kurz sehen konnten. Mhm. Und auch das göttliche Wort, das ist mein Sohn, den hört.
Und wenn wir da jetzt wieder reinlesen, dass Herrlichkeit in der Bibel auch sehr viel mit dem Wesen und dem Charakter zu tun hat, dann haben sie das wirklich erlebt. Ich glaube, bei Jesus in seiner Gegenwart hat niemand aufs Äußere geschaut, sondern alle waren fasziniert von dem, wie er war. Hm. Und man hat offensichtlich Gott Vater eins zu eins in ihm erkennen können.
Ja, was ja auch ein Thema ist bei Johannes. Dann, ja. Ne? Ich habe noch eine Frage an uns heute, den Vers 16. Wie können wir denn heute von seiner Fülle Gnade um Gnade nehmen? Was heißt es für euch persönlich?
Ich muss es auch wollen. Ich kann natürlich das ein bisschen ausblenden und einfach aus meiner eigenen Fülle versuchen, mein ganzes Leben zu meistern. Aber ich muss diese Abhängigkeit mir auch bewusst machen und auf Gottes Fülle zugreifen durch den Kontakt zu ihm. Durchs Gebet zum Beispiel, durch Kommunikation. Mhm.
Durch das Lesen auch in seinem Wort, in der Bibel, dass er spricht zu uns. Und ich denke, dadurch bleiben wir auch in Kontakt. Gebet, im Wort studieren und selber die Entscheidung fällen, das zu suchen, seine Nähe zu suchen. Und das kann keiner für mich tun. Jeder steht für sich, aus dieser Fülle zu schöpfen, die ihm zusteht.
Ja. Und Vers 17 passt ja auch dazu. Dann könnte man ja denken, das ist jetzt ein Widerspruch, ne? Mose gibt das Gesetz und Jesus gibt die Gnade und alles andere. Aber Jesus baut darauf auf, auch auf das Wort, das Mose gegeben wurde. Also Gesetz ist ja auch ein Überbegriff einfach für das, was Gott offenbart hat. Gesetz und Propheten und so weiter. Und Jesus füllt das Ganze mit Sinn. Jesus zeigt, wie das alles zusammengehört. Durch ihn kann ich die Schrift erst richtig verstehen und dann auch wirklich eine Fülle daraus schöpfen. Ohne das Kreuz und alles fehlt die Erfüllung.
Ja, auch hier wird es sehr spannend, dass er nicht sagt, sie wurde gegeben, sondern ist geworden. Ja, also auch da steckt wieder dieses
Prozess,
dass Jesus selber eben die personifizierte Gnade und Wahrheit ist. Ja, so diese Erfüllung von Psalm 85,11. Gnade und Wahrheit sind einander begegnet, Gerechtigkeit und Frieden haben sich geküsst. So, ja. Also das heißt so, das ist eigentlich so, in Jesus passiert das. Ja. Es ist nicht nur ein schönes Wort, ein blumiger Psalm, sondern es wird Realität im Leben von Jesus.
Gnade um Gnade. Du hast gefragt, wie nehmen wir die Fülle? Für mich hängt Gnade auch sehr viel mit Vergebung zusammen. Mhm. Und in dem Zusammenhang wieder der Vers 12. Wir dürfen in ihm nicht nur Vergebung haben, sondern die Macht zu überwinden. Und aus dieser Fülle können wir nehmen. Einerseits Gnade um Gnade. Also wir haben immer Vergebung und Erlösung da, aber er gibt uns auch die Macht zu überwinden. Und das finde ich einfach wunderbar. Mhm. Aber wir müssen sie anzapfen und in Anspruch nehmen. So wie ihr schon gesagt habt.
Ihr lieben Zuschauer und Zuhörer, ich glaube, ihr habt gespürt, wie wir an der Oberfläche gekratzt haben. Und allein die hat uns schon so begeistert.
Ja.
Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ja? Wo seht ihr denn die Herrlichkeit Gottes? Hm. In eurem Leben, in eurem Umfeld, in der Schöpfung, in der Erlösung? Ja, wie erfahrt ihr diese Gnade, um Gnade zu nehmen, in Fülle? Wenn ihr möchtet, dürft ihr das gerne in die Kommentare schreiben und wir freuen uns schon, dass wir da anknüpfen können dann nächstes Mal, wenn wir uns damit beschäftigen, wie dieses Wort dann auch wirklich hier auf der Erde rumläuft und die ersten Jünger dann gewinnt und mit ihnen ins Gespräch kommt. Luise, darf ich dich einladen, mit uns noch ein Gebet zu sprechen?
Lieber Herr Jesus, wir unterschätzen, wie groß du bist. Wir haben gelesen, dass du Gott bist und gleichzeitig Mensch wirst, um uns zu erlösen und zu begegnen. Und dass wir dadurch dich, Gott, auch verstehen können. Herr, erleuchte uns, dass wir in deinem Licht leben, dass wir wirklich immer wieder Gnade um Gnade auch diese Fülle erfahren und unsere Beziehung zu dir vertiefen können. Lass das auch heute und in dieser Woche gelingen. Amen.
Amen.
Schön, dass Sie heute unser Bibelgespräch angehört haben. Wir hoffen, dass Sie sich etwas davon mitnehmen konnten und freuen uns natürlich, wenn Sie bei unserem nächsten Bibelgespräch wieder dabei sind. Gottes Segen.